Grüezi miteinander, herzlich willkommen, eine neue Woche, neue Chance, wie mein Kollege Emanuel Gysi jeweils sagt, beim Blickspar Podcast Pro Konter. Emanuel Gysi übrigens in Südafrika diese Woche hat müssen ausrücken, ich glaube, Big Mac besuchen oder irgendetwas. Ich weiss nicht genau, was er dort treibt. Wir kümmern uns aber auf jeden Fall um die Superliga, um die Bundesliga, um Tennis, Premier League, also schon wieder Fußball und noch ein bisschen Eishockey bis gerade.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Super League. Stefan Roth ist bei mir. Fußballexperte, Hockeyexperte, Tennissportexperte im Allgemeinen, kennt sich überall aus, was von Vorteil ist für die Sendung. Und wir fangen gerade an mit der Super League. Der FC St. Gallen gewinnt in Basel. Mein lieber Kollege vom Desk, Wladimir Steimer, hat letzte Woche gesagt, Basel nein, so gut ist St. Gallen nicht. Und jetzt ist es passiert.
Er hat sich getäuscht.
Er hat sich getäuscht. Wie weit führt das noch mit dem FC St. Gallen?
Ja gut, jetzt sind sie mal vorne. All the way. Weiter so. Bis zum Schluss, Kübel schauen, die Ostschweiz dreht durch. Warum nicht?
Ist das möglich? Könnt ihr IB und Basel hinter sich behalten?
Also ich habe ja vor zwei Wochen, wo du flach gelegen bist, ist das, glaube ich, oder? Da bin ich eingesprungen und dann habe ich behauptet, ja, Basel sei stark. Das habe ich sie zweimal gesehen, sie sind es nicht.
Aha.
Ich habe behauptet, IB sei ein bisschen nicht die totale Bodenhaftung. Vielleicht ist das eher wahrer, als das, was Basel stark ist. Das ist die Chance für St. Gallen.
Chance von St. Gallen, das Vakuum auszufüllen. Man ist immer noch ein bisschen erstaunt, muss man sagen, weil St. Gallen noch vor nicht allzu langer Zeit irgendwo hinten rumgetümpelt ist. Wenn man das nicht genau verfolgt hat, ist man nicht so ein bisschen überrascht, dass die plötzlich an der Spitze sind. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das, spricht das so viel Volatilität eher nicht für Konkurrenzfähigkeit von einer Liga?
Ja gut, das ist also die übliche Frage vom halb vollen oder halb leeren Glas. Grundsätzlich ist es spannend, wenn neue Mannschaften vorne mitmischen und eigentlich eine gute Sache, um einen neuen Impuls zu geben für eine Liga. Wenn eine Mannschaft, wo niemand auf der Rechnung oder fast niemand, irgendjemand wird sicher vorausgehend haben, noch Geld drauf gesetzt haben, ich bin es nicht gewesen, plötzlich so eine Mannschaft vorne mitmischt, das ist sicher ein guter Impuls. Ob das ein gutes Zeichen ist für die Arrivierten, die beiden Top-Clubs, ist wieder eine andere Frage. Aber im Schweizer Fußball ist es ja nicht so gewesen, dass wir zu viel Abwechslung hatten in den letzten 10 Jahren.
Ja, man erinnert sich vor allem an die Dominanz von Basel. Ist dann abgelöst worden durch IB, ich glaube zweimal Meister jetzt. Wäre schon interessant, wenn es jedes Jahr einen anderen Meister gibt, analog zum Beispiel zur NHL. Ja, ich rede jetzt von Hockey, aber dort weisst du eigentlich nie, wer Meister wird. In vielen anderen Ligen weisst du es eigentlich.
Also du weisst es einfach nicht, oder? Nein, Spass beiseite, man weiss es wirklich einmal nicht, es hat fast
frech sein.
Es hat wirklich vielleicht fast 20 Mannschaften jetzt noch, die Meister werden können. Am Schluss wird es eine sein. Aber wir haben jetzt nicht will über die NHL in der Schweiz, sind wir doch eher davon ausgegangen, dass wahrscheinlich zwei Mannschaften sind, die in Frage kommen jetzt in der Saison im Vorfeld. Und super, dass jetzt noch jemand dazugekommen ist. Hast du etwas sagen wollen?
Bin jetzt näher ans Mikrofon.
Aha, ja, dann hört man mich nicht. Gut, das wäre schade, oder?
Ja.
Ja gut, dann hört man wenigstens dich. Ich sage, das tut der Liga sicher noch gut. Und ja, das gibt auch einen Denksport, wird auch Denksport für die Leute in Basel und Bern sein. Dort wird in den Köpfen etwas müssen gehen und dann wird man auch über die Bücher müssen gehen und das wird diesen Mannschaften sicher, diesen Clubs sicher nicht schaden, wenn die herausgefordert werden von Mannschaften, die ja nicht so viel Geld haben.
Gut, also pro Abwechslung auf jeden Fall eine Überraschung wie St. Gallen, aber dann kommt die Frage, muss es denn ausgerechnet jemand aus der Ostschweiz sein? Man kennt ja die Nachteile, die haben, Dialekt und so weiter, Verhalten.
Dann singen sie und reden sie nicht, das ist doch schön. Nein, Spass beiseite. Also,
ja, genau das machen sie dann eben.
Du kannst dich nicht mehr erinnern, wo die das letzte Mal gewonnen haben. Was war das gewesen? Wenn es letztes Mal rechnet, 2000?
Nein, das ist nicht so lange her.
2000.
Ah, wo das letzte Mal Tabellenführer gewesen sind, das war 2012, oder?
Nein, ich rede vom Meister, vom St. Galler Meistertitel, vom letzten.
Ja. Hat es den gegeben, jemals?
Ja, wir haben den Beat schon wieder vergessen, gell?
Ja.
Marcel Kohler, der Trainer vom FC Basel, hat den Meistertitel nicht vergessen mit St. Gallen. Aber gut, lass uns noch kurz über Basel reden.
Basel?
Muss man sich nicht ein bisschen Sorgen machen. Ich meine, jetzt haben wir doch gedacht, im Dezember, ja, da haben die Phase wie sehr gut ausgesehen. Jetzt zweimal ja, ein Kaltstart, ein Fehlstart ins neue Jahr.
Ja, aber passt das nicht ein bisschen zu dieser Situation? Es ist ein Club, der lange dominiert hat, der dann wieder versucht hat, Tritt zu finden, hat sich vielleicht zu fest ein bisschen auf eBay konzentriert und dass das nur ein Zweikampf sein soll, wenn dann plötzlich noch eine andere Kraft ins Spiel kommt, ist das wieder eine neue Dimension, oder? Aber es sollte ja so sein, dass man eigentlich in jedem Spiel muss hundertprozentig bereit sein, wenn man sonst verliert. Und das ist wahrscheinlich in dieser Liga nicht der Fall. Also wenn die Grossen unter sich sind, dann machen sie es auch unter sich aus. Und jetzt kommt St. Gallen dazu, von dem her ist das natürlich sehr positiv. Aber hat vielleicht Basel ein bisschen vom falschen Fuß verrutscht? Hat man die unterschätzt vielleicht sogar?
Was ich bei Basel am meisten vermisse, ist die Ausstrahlung von einem Top-Team, das mit breiter Brust kommt, also eine Gewinnermentalität auch ausstrahlt, oder? Die Körpersprache von dieser ganzen Mannschaft. Und das erstaunt mich doch sehr. Ich meine, die haben ja doch in den letzten 10 Jahren 8 Meistertitel gewonnen. Gut, jetzt zweimal nicht, aber die sind jetzt ja wieder am Kommen. Ich kann das nicht verstehen.
Gut, in dieser Mannschaft hat es noch wie viele Spieler genau, die die 8 Jahre miterlebt haben?
Ja, der Kollege Gysi, der jetzt ja in Südafrika ist, würde jetzt googeln, das machen wir jetzt nicht, die nachzählen. Aber es sind doch ein paar Leute,
sind ein paar
die schon Erfolg gefeiert haben in ihrer Karriere. Es sind ja nicht nur einfach eine Juniorenmannschaft, die nicht weiss, wie das ist. Oder
also. Ja, aber mit uns im Fußball wechselt einmal der Kern von so einer Mannschaft, auch Meistermannschaft, viel schneller aus als zum Beispiel beim Hockey. Und darum sage ich, ist es auch schwierig für die Leute, die dann nachher kommen, von dem irgendwo noch zu profitieren. Ja, wenn man weiss, der Club hat das letzte 8 Jahre hintereinander die Meisterschaft gewonnen und ich komme frisch dazu, nützt mir ja dann das eigentlich nichts. Ich kann ein bisschen profitieren, wenn Teamkollegen die Ausstrahlung und die Selbstsicherheit noch haben. Aber irgendwann löst sich dann das auf und es ist nur eine Erinnerung, die irgendwo auf einem Wimpel steht. Von dem bis dem Meister, habe ich denn etwas davon auf dem Platz? Ich weiß es nicht. Also ich finde es schwierig, vor allem wenn die gegen IB zu wehren versuchst, konzentrierst du dich auf die und kommt plötzlich einer aus dem Nichts, praktisch mehr oder weniger, der gar nichts zu verlieren hat. Nicht einfacher für dich.
Ich muss zugeben, das klingt sehr überzeugend, was du gesagt hast. Vielleicht müssen wir
dann stimmt's nicht.
Nicht schlagen geben.
dann kann es nicht stimmen.
Komm, wir gehen über Grenzen. Lass uns über die Bundesliga reden.
Der Bundesliga-Man, der Pope ist ein Bundesliga-Man, sagen die Schotten.
Du bist schockiert, oder? Ich rede von Gladbach, euer Freund Plea ist vom Platz gestellt worden.
Ich bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Weil einerseits bin ich total gegen das Verhalten von diesen Shooter auf dem Platz, die überhaupt keine Autorität
und respektieren. Und immer gegen die Schiedsrichter.
Nein, andererseits immer für Gladbach. Aha. Und wenn einer von uns vom Platz fliegt, dann bin ich natürlich entrüstet, logischerweise entrüstet. Und im ersten Moment habe ich gewettert. Kollege Kreis kann das bestätigen gegen den Schiedsrichter. Das ginge doch nicht. Und dann habe ich überlegt und musste sagen, eigentlich ist genau das, was man will. Man verlangt von den Schiedsrichtern aus Rücksicht auf die Schiedsrichter in unteren Liga, dass ihre Autorität können wahren. Also muss es oben anfangen. Das heisst, die Profis müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Das heisst, sie dürfen sich nicht so verhalten. Abschätzige Gesten nach einer gelben Karte. Sofort bestrafen ist grundsätzlich richtig. Aber man sieht es jetzt, in dem Fall, wo sie dann tatsächlich gezeigt wird, die rote Karte, gibt es einen Aufschrei. Ja, das ginge doch nicht, jetzt nehmen wir die Emotionen aus dem Spiel. Was hat das mit Emotionen zu tun?
Also für mich ist das gar nicht der problematische Punkt. Der Herr Plea vom Platz stellen in dem Moment ist für mich eine völlig korrekte Sache. Die Frage ist, wird die Linie überall durchgezogen? Wird bei jedem Spieler, der dann nachher auf den Schiedsrichter geht, die Karte gezogen jedes Mal? Und dort hat man natürlich in anderen Spielen andere Szenen gesehen, wo das nicht in dem gleichen Maß durchgezogen wird. Und das ist immer das Problem, wenn man sauber durchgreifen will, dann muss man es überall durchgreifen, weil sonst hat man nachher das Geschrei, ja, aber der hat doch auch und ich kann und so weiter. Und das ist
stimmt, typisch,
oder?
Absolut. Ist wenig kontrovers, aber ich muss dir hundertprozentig recht geben. Wenn du zum Beispiel schaust, in England wird erstens mal ein bisschen härter gespielt als in der Bundesliga und es wird viel weniger auf den Schiedsrichter eingewirkt. Ich sage nicht, es wird nicht eingewirkt. Aber die ganze Kultur dort ist immer noch respektvoller dem Schiedsrichter gegenüber als in der Bundesliga. Dort finde ich es fast am extremsten. Also die toben ja übrigens auch Trainer und alle, die auf der Bank hocken, wenn ein Einwurf nicht gegeben wird, wo man 50-50 der Meinung sein kann, wenn man es den hört, dann wird dort tobt und man jammert und regt sich auf. Also dort ein bisschen eine anständigere Kultur reinzubringen, wo der Respekt vor dem Schiedsrichter ein bisschen betont, würde schon nicht schaden. Eben, weil man ja eine Vorbildfunktion hat für die Unterliga, wo man in Deutschland gesehen hat, wie gross die Probleme sind, wo Schiedsrichter geschlagen, bewusstlos geschlagen worden sind, gestreikt haben. Also irgendetwas muss passieren.
Einverstanden. In der Premier League hat man das ja vor Jahren auch etwas Ähnliches gemacht wie jetzt in der Bundesliga. Man hat gesagt, jetzt hört das auf, dass die Spieler den Schiedsrichter nachrennen weil man, und auf die aggressiv eingehen. Und dann hat man das beschlossen, zumindest in der Saison, das zu härter durchzugreifen. Und dann im ersten Spiel, ich erinnere mich knapp noch daran, Manchester United gegen Liverpool gewesen, dann hat der Herr Mascherano, unser Freund aus Argentinien, genau das missachtet und ist vom Platz geflogen. Und das ist natürlich ein riesen Theater gewesen. ich finde, der Fußball hat in diesem Bereich tatsächlich noch ein bisschen etwas zu tun im Bereich Erziehung. Auf diesen Bereich. Und da gehört natürlich auch die Schwalbenproblematik dazu. Ich verstehe nicht, warum nicht dort der Punkt, wo angesetzt wird, jetzt hört das auf, jetzt gehen wir das vor. Weil nach wie vor ist es so, wenn die Buben gehen shooten und einer gut umgekehrt ist, dann hat er einen Plausch dabei und einen Penalty rausgeholt, so wie ich auch vor 500 Jahren, als ich noch jung war. Dass man das nicht anpackt, ist für mich nicht verständlich.
Es ist umso unverständlicher, weil man ja jetzt Kameras hat, die alles beobachten können. Also ich erinnere an den Elfmeter, den Dortmund gekriegt hat letzte Woche, wo der Haaland geht. Also wenn das schon lange für eine Penalty.
Das, ich muss also, okay, das Wort Embellishment dort ins
Mund. Embellishment, richtig. Da müssen wir, wenn man das schon anschauen, Penalty ist immer Gegenstand von einem Replay im Keller in der Bundesliga, dass man dort auf die Idee kommt, dass das tatsächlich Penalty ist, dann sind Grenzen irgendwo verschoben worden, oder? Also da müssen wir ja sagen, nein, also der geht um, gelbe Karte, aufstehen, weiterlaufen, nächstes Mal mit uns, wenn die merken, der Ball liegt zu weit vorne, ich verwünsche ihn wahrscheinlich nicht mehr gut, um ihn ins Goal zu schieben, dann gehe
ich
um.
Ja, also ich habe gesagt, ein paar Toren und ohne die Nacht ins Bett, habe ich gesagt zum Herrn Haaland, aber ein Kollege, der täglich mit Fußball professionell zu tun hat, mir gesagt, nein, das war ja Kontakt gewesen, das ist Foul, das ist Penalty, müssen wir gar nicht diskutieren. Ich finde die Ebene, und das hat man im Eishockey gut herausgefunden, man kann jemanden bestrafen für ein Foul und das Opfer für das Übertreiben auch bestrafen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Wird man berührt? Ja. Aber langt das, um das hohle Kreuz zu machen und fallen zu lassen? Meistens nicht. Der Herr Haaland hätte aus meiner Sicht nicht durchlaufen und ein Goal schiessen können. Er hat ja schon genug Goal geschossen. Also für das hätte er können verzichten scheinbar.
Ja, aber der muss langsam auch aufpassen, der Haaland. Also wenn er so weitermacht, dann läuft die Gefahr, dass er etliche Rekorde verpasst, die er eigentlich brechen sollte in der Bundesliga. Das ist ein bisschen der Running Gag, der im Moment rumgeht dort. Der ist so wahnsinnig überzeugend mit seiner Trefferquote, dass man schon Rekorde sucht, die er nicht brechen kann. Zum Beispiel wird es wahnsinnig schwer für den Haaland, der älteste Bundesliga-Torschütze zu werden. Ja, das ist Pizarro mit 40, also der wird der...
Also der wird er noch nicht geschlagen, aber er hat noch die Zeit natürlich. Der Rekord hat er vielleicht schon im Visier. Er ist noch jung und ja, er wird noch ein paar Goal schiessen, ist zu befürchten, sage ich schon fast.
Sieht so aus. Wechseln wir das Thema, wir bleiben bei den Bällen, aber Bälle, die über das Netz gehen und nicht ins Netz, das ist Tennis, klar. Roger Federer in Australien, dies verdickt über seine Leistung.
Ja gut, ich meine, da hat er sich, ich habe im Kopf bleiben mir die 7 abgewehrten Matchball. Am Schluss muss man sagen, gleich den Außerspiel ist nichts gewesen. Ich glaube, es ist nicht mehr drin gewesen an dem Turnier für ihn jetzt, oder?
Ja.
Ja, also...
Ich kann nicht widersprechen. Es war eben einigermaßen begeistert gewesen durch den Kampfgeist, den er demonstriert hat. Und der Wille, nochmal zurückzukommen, nicht aufzugehen. Ich meine, mit dem Palmarès und in dem Alter könntest du ja mal sagen, gut, wieso soll ich mich jetzt da noch verreissen, um den schlagen, den eh niemand kennt, die nächste Runde. Und dann ist der Djokovic wahrscheinlich einer zu viel gewesen nach dieser Anstrengung.
Ja, nicht nur wegen dieser Anstrengung. Ich glaube, es war einfach nicht auf dem Level wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass es nur ein Saftverbrauch
ist. Man kommt doch nochmal auf das Level. Das ist die Anschlussfrage, die man da stellen muss.
Ja, hoffen müssen, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, warum nicht? Also, wenn ich es einem zutraue, dann Roger Federer. Aber die grosse Frage ist, wird er mit seinen 20 Grand Slam-Siegen, wird der Rekord von jemandem mal geschnappt?
Der wird ganz sicher geschnappt. Also, der Nadal steht, glaube ich, bei 19, hat die Chance in Paris mit seinem wahrscheinlich 19. Sieg in Paris oder 20. den Rekord zu brechen. Nein, so viel sind es nicht, glaube ich, 12-mal gewonnen. Also eine wahnsinnige Anzahl auf Sand. Wenn der fit ist, gibt es eigentlich keine Frage. Und das ist eigentlich auch wahnsinnig. In einem Sport so eine Dominanz auf einer Oberfläche, dass der nicht schlau ist dort. Und das in dem Alter, es ist eigentlich gar nicht lustig, oder? Also wettbewerbsmäßig muss man sagen, wünscht man sich da etwas anderes, weil wenn der Nadal antritt in Paris, dann gewinnt er meistens auch.
Vielleicht hat der Herr Djokovic da eine andere Meinung, nachdem er jetzt gerade das Turnier gefräst hat und gewonnen hat. Und jetzt, wie viel hat er? 17 Stück?
Ist auch bei 17,
gut,
ja.
Ist auch gut unterwegs. Also 20 ist für ihn wahrscheinlich auch nicht völlig ist sicher nicht unvorstellbar für ihn und wahrscheinlich auch nicht für alle Beobachter, oder? Die Frage ist einfach, wann kommt der Punkt, wo die Jungen mal ja, die Dominanz könnte brechen. Ja. Ich schon gedacht, es könnte in Australien der Moment kommen, wo unser Kollege aus Österreich nahe dran war, der Herr Thiem.
Ja. Oder der Herr Zverev aus Deutschland.
Ja.
Wäre auch so ein Hoffnungsträger eigentlich von der nächsten Generation, um mal etwas bewegen. Aber im entscheidenden Moment schaffen sie es dann gleich nicht. Also sind die drei Grossen immer noch zu gut für die Jungen? Oder steht da eine mentale Blockade, dass man einfach Angst hat, zum einen von diesen drei zu schlagen? Man darf nicht vergessen, die Erfahrung immer so im Finale schon mal gewonnen zu haben, ist viel wert in so einem Moment. Und dann kommt so ein Junge, muss gegen einen von diesen drei spielen. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen für das Team, wenn er gegen den Zverev im Finale gestanden wäre. Logischerweise hat dann einer von diesen zwei gewonnen. Ja,
ja, vielleicht kommt es mal so weit und das bricht dann den Bann, oder? Aber ja, natürlich wären die drei top, die Giganten, die im Kopf so unglaublich stark sind. Ich glaube, also mein Tennis ist doch ein Psychogame, oder?
Ja.
Also das geht so schnell, wenn sich etwas im Kopf verändert und plötzlich trifft man die Bälle nicht mehr. Die genau gleichen Bälle, die man vorher noch herrlich auf die Linie gehauen hat, sind dann drüber aus oder zu viel zu kurz oder was weiß ich. Das ist so eine Kopfsache. Und dort sind die drei, glaube ich, wirklich besser als alles, was je gegeben hat und vielleicht auch wird gegeben, Gott, das weiß ich nicht.
Ja, aber es tönt schon so, oder? Ja. Auch wenn man jetzt für eine Perspektive ist, jetzt kommt Paris, also jetzt im Juni kommt Paris, dort ist der Nadal unglaublich stark. Dann Wimbledon, da muss man sagen, wenn sich der Roger wirklich darauf konzentriert, fokussiert und entsprechend spezifisch trainiert und sich ein bisschen Pause gibt, wird er dort wahrscheinlich auch nochmal angreifen können. Dann hast du den dort mit den anderen zwei. Dann kommt zu so Open auf dem Untergrund-Hartplatz, wo der Djokovic wieder zu favorisieren ist. Also es bleibt fast kein Raum, außer einer von denen verletzt sich, geht auf oder hat keine Lust mehr. Beim Djokovic hast du jemand das Gefühl, der hat so Schwankungen drin, plötzlich interessiert es ihn nicht mehr so gross. Aber grundsätzlich...
Das Spiel muss ich durch, oder? Habe ich jetzt das Gefühl,
ja, schon wieder... Das ist zu befürchten, ja.
Oder hat grausam Grip und frisst die Titel und ja.
Also ich sage, die 20 kennen in dem Jahr. Also ich nehme an, dass der Nadal in Paris so weit ist und dann ist er gleich auf. Und wenn er gesund bleibt, hat er die Möglichkeit, auch auf Hartplatz oder auf Rasen, auch in Wimbledon hat er auch schon gewonnen, sogar noch die 20 zu übertreffen.
Ja, also mit dem rechne ich jetzt nicht. Ich glaube halt nach wie vor, also es ist einfach rein logisch, müssen die älteren Herren irgendwann mal im physischen Bereich so stark nachladen, dass sie mit dem Kopf allein das nicht mehr kompensieren können. Und gleichzeitig müssen die Jungen im Kopf Fortschritt machen. Also irgendwann mal kommt es und kippt es. Aber ich behaupte das schon länger und ich bin jetzt nur immer ja, wieder leid worden. Aber Zeit spricht, läuft für mich in dieser Theorie.
Ja, Zeit läuft für jeden, der gegen die Grossen drei ist, weil die einfach älter sind. Aber der Federer ist 38, Nadal glaube ich 33, Djokovic noch ein bisschen jünger oder etwa gleich alt. Ich weiß es auch nicht genau. Ich mag jetzt nicht den Gysi machen und das googeln, weil es nicht so relevant ist. Sie sind auf jeden Fall jünger als der Federer. Also die können uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Das heisst, die Dominanz geht weiter.
Ja, aber die sind natürlich physisch, also jetzt gerade im Fall von Nadal, ist noch ein bisschen verschlissener, wäre jetzt mein Eindruck. Aber ja, der Herr Nadal würde mir vielleicht widersprechen, aber wahrscheinlich nicht, wenn er am Morgen aufsteht. Vielleicht eher ein bisschen später am Tag.
Schönes Schlusswort zu dem Thema. Wir bleiben aber mit der Welle. Müssen wir unbedingt über den Kanal, und zwar in Premier League. Manchester United.
Ja, ich habe mich
gefragt, was immer. Was ist dort eigentlich los? Also ich bin jetzt dort nicht der Experte, natürlich nicht, aber ich sage, ich verfolge das ab und zu, weil es einfach sehr gute Liga ist zum Schauen, der Unterhaltungswert. Und dann kriege ich mit Man U fehlt dort oben. Und seit der Sir Alex nicht mehr rum ist, wird es eigentlich jedes Jahr schlimmer. Und ich habe mich ein bisschen informiert und der Tenor ist ein bisschen der, dass die Glazers, die das Team besitzen, einfach zufrieden sind, solange sie einen Haufen Geld verdienen mit dem Club. Und sportlich interessiert sie das auch gar nicht so gross. Darum lassen sie den Manager, den sie heute haben, einfach weiterwursteln. Und der Club geht immer weiter. Müssen wir dort nicht einmal einen Schnitt machen und sagen, jetzt fangen wir neu an?
Ja gut, das müssten ja die Herren Glazers, die wo den Club auf Pump gekauft haben und mit dem Pump selber täglich quasi den Pump finanzieren, einfach Geld rausgesogen haben über die Jahre, mittlerweile sicher so schön vieles auf die Seite haben können scheffeln. Die müssen ja die Idee haben, dass das nicht der richtige Weg ist und ich glaube, die Erkenntnis, dass man bei Manchester United, um wieder auch finanziell auf dem grünen Zweig zu kommen, auf Dauer weiter können zu machen wie in der Vergangenheit, auf dieser finanziellen, kommerziellen Ebene, braucht es natürlich schon einen gewissen sportlichen Erfolg. Das Minimum sportlichen Erfolg ist die Champions League. Und die Champions League ist nicht so leicht zu erreichen, wenn man jetzt die Liga anschaut. Die Liga ist enorm stark. Konkurrenz.
Ja, gut, gross. Aber ManU gehört ja zu den Top-Clubs dort. Also das ist der Anspruch, den man hat in dem
Anspruch sein.
Traumtheater.
Nur, es gehen dann doch gleich nur vier Mannschaften und allenfalls nur der Sieger von der Europa League in die Champions League. Und der eine Weg ist schwieriger als der andere, würde ich sagen. Aber ja, Manchester United muss sicher über Bücher und jetzt haben sie sicher Probleme, wie sie aufgestellt sind. Sportstrategisch macht es den Eindruck, dass sie wirklich im Dunkeln tappen, oder? Dann verkauft man im Sommer einen Spieler wie der Lukaku, kann sein, dass man dort nicht mehr glücklich war mit der Beziehung zum Trainer und allem. Ich habe den wie Interpaar mal gesehen, und sagen, ja gut, also...
Das kann man schon brauchen, oder?
Eine Menge Stürmer gesehen wie Manchester United, wo das Level erreicht hat, sowieso...
aber physisch Lautaro, so starke Stürmer, wo man...
Und Lukaku finde ich ein Sturmduo, wo ich sehr stark finde. Aber das ist eine andere Frage. Dann hat man gesagt, okay, man hat ja Zeit gehabt, der Lukaku ist ja nicht die letzte Sekunde gegangen, man hat gewusst, er wird gehen, es hat sich da hingezogen, aber man hat keinen neuen Stürmer verpflichtet und jetzt hat man am letzten Tag vom Winterfeister, also Ende Januar, noch den Herr Igalo aus China geholt, einen 30-jährigen Nigerianer. Das tönt jetzt nicht nach ganz grosser Strategie. Natürlich hat man mit dem auch auf die Verletzung von Rashford müssen reagieren noch, aber es sieht alles ein bisschen bastelmässig aus und es gibt Leute, die das Gefühl haben, dort im Scouting die haben sehr viele Leute, die im Scouting Bereitschaft, auf die wird im Endeffekt nicht gelöst. Es wird nur immer sehr stark auf die verschiedenen Trainer gelöst. Das sind dann gewesen, nach dem Moyes, Van Gaal, nach dem Mourinho und jetzt Solskjaer. Und nicht jemand, der eine Strategie vorgibt, die mittelfristig ist und dort kommt man so schnell nicht raus aus
dem. Also liebe Freunde von ManU, das klingt alles andere als hoffnungsvoll. Wir werden uns mit weiteren Monaten, vielleicht Jahren von der Mittelmäßigkeit müssen abfinden, wenn wir ManU-Fans sind. Ich bin es nicht. Aber
ich schaff.
Ich weiß. Und darum, ich finde es auch erstaunlich, dass ein Club sich so fallen lässt, also dass nichts gemacht wird, dass einfach so zu einer Top 4
raussegelst. Es ist nicht gemacht worden. Es ist eine Milliarde irgendwie in den Verlauf der Jahre in Transfers ausgegeben worden. Also man hat schon etwas gemacht. Und ich glaube auch, die
Transfers... Blinden Aktionismus, ja.
Zum Teil, ja. Man hat natürlich auch aus der kommerziellen Sicht hat man versucht, Stars zu holen, grosse Namen, oder? Und die sind all, mit denen ist man eigentlich allen gestrandet, weil die da gekommen sind, die Marias und Konsorten, die allmal Sanchez, die haben ja allen nichts gebracht. Die sind nach einem Spiel schon nicht mehr zu brauchen gewesen. Und jetzt ist man ein auf eine andere Strategie gekommen, die mich richtiger dunkt, jüngere Spieler zu holen, die noch in Perspektive haben, die gut geht. Im Sommer hat man eigentlich dort gute Transfers gemacht. Wan-Bissaka, James, das sind gute Leute. Oder?
Und was ist mit dem Pogba?
Der Pogba ist ja immer verletzt. Und wenn er nicht verletzt ist, ist das Theater, das er will gehen. Das Kapitel ist spannend, weil der Pogba ist ein super Spieler.
Aber so richtig durchgesetzt hat er sich dort nie das Gefühl gehabt, dass das Team jetzt um ihn herum aufgebaut wird und er quasi der Franchise-Player ist, der die Mannschaft mitzieht. Vielleicht zu viel verletzt, aber das ist ja auch das Talent von einem Superspieler, Spitzenspieler, dass er nicht viel verletzt ist, sonst wird er nie ein Superspieler.
Ja, das ist bis jetzt der Haken und der hat natürlich auch nicht immer gut gespielt, aber er hat schon ein paar gute Matches gehabt, wo man dann schnell wieder vergisst, wenn er einen schlechten gehabt, oder? Er ist natürlich enorm unter dem Brennglas, unter Beobachtung, auch weil er natürlich ein Spieler ist, der nicht jeder passt. Er ist ja nicht ein graue Maus, er ist ein Typ, der auch noch ein bisschen aneigt und dort natürlich wirklich heftig unter Druck steht und aus meiner Sicht ein sehr guter Fußballer ist.
Aber der französische Nationaltrainer hat bewiesen, dass man den sehr wohl integrieren kann und zu Höchstleistungen antreiben kann. Und als der Mourinho weg war, man hat eigentlich gedacht, die Fäden Mourinho-Pogba, die löst sich auf, wenn der Mourinho weg ist. Die Fäden hat sich aufgelöst, aber es ist nicht viel passiert nachher. Der Pogba ist nicht mehrheitlich in Erscheinung getreten nachher.
Ja, aber ist, wie gesagt, sehr viel verletzt gewesen, aber ja, er hat nicht über weite Strecke gute Match gehabt. Ja, er hat eine gute Phase am Anfang gehabt. Aber ja, er will ja offenbar weg und sein Berater, Herr Raiola, will, dass er weggeht.
Ein bekannter Name.
Ja, Herr Haaland kennt er auch gut, den wir vorher schon gestreift haben. Einer von den härteren und aktiveren Berater in der Szene und der wird den Weg aus Manchester wahrscheinlich schon für den Herrn Pogba finden im Sommer. Und
das wäre aber auch kein gutes Zeichen, oder? Wenn der geht, muss er als Club ein bisschen Sogwirkung entwickeln. Das heisst, dass andere gute Spieler kommen und wenn der Pogba geht, kann ich vielleicht zu wenig abschätzen, aber was dann passiert, ist sicher nicht eine Sogwirkung für andere Superstars, oder?
Nein, vor allem, weil es im Moment extrem schwierig ist, Leute zu posten auf dem Markt, weil so viele Mannschaften haben, die können sagen, 80 Millionen. Puh, nein, wir behalten unsere Spieler, oder? Also, ja. Es ist nicht mehr so einfach, Top-Leute zu verpflichten, oder?
Also gut, liebe ManU-Fans, so wie wir jetzt vom Experten Stefan Roh gehört haben, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wir wechseln das Thema nochmal, gehen zum GÖP zurück, Eishockey-GÖP, was wir am letzten Wochenende erlebt haben, das Volksfest in Lausanne, auch schon gewinnt gegen den HC Davos, 7-3, ein Swiss League-Club gegen einen National League-Club aus der Halle befördert.
Wunderbar, oder?
Eine wahnsinnige Vorstellung gewesen, die Grenzen gesprengt hat von dem doch überschaubaren Schweizer Eishockey, wo sich sonst mehrheitlich ein bisschen lokal abspielt. Begeisterung bleibt in Grenzen. Also sie ist gross, aber sie bleibt in überschaubaren Grenzen. Und mit dem Spiel haben wir jetzt gesehen, dass Aschua in Lausanne gegen Davos gewinnt und eine flächendeckende Begeisterung ausbricht.
Ja gut, der Anfang von der Begeisterung, wir haben ja etwas Ähnliches im kleineren Maß schon im Dezember erlebt, wo ein paar Tausend oder ein paar Hundert, ich weiß nicht wie viele, ich habe nicht zählt, andere Fans auf das Davos gegangen sind und die Leute das Gefühl haben, wow, oder schön, tolle Atmosphäre, herrlich gewesen. Dort war es der Spengler gewesen und das Mal sind 7400 plus minus Leute aus dem Jura, ein Zettel von der Bevölkerung vom Kanton Jura, sind auf Lausanne gepilgert und es sind junge, alte, quer durcheinander. Die Leute haben schon drei, vier Stunden vorher den Plausch steht. Einfach gerade, die wären wahrscheinlich auch Zufriedenheit gegangen, wenn es nicht gelangt hat. Aber die haben zügig gemerkt, da geht etwas, wo es gut angefangen hat, schwungvoll hat, weil die Euphorie töten, oder? Das Goal ist für Davos ist nicht gefallen, dann sind die ersten Chancen von Aschua gekommen und dann habe ich schon gedacht, jetzt gibt es bald mal irgendwann mal eine Strafe und dann klopft es. Und genau das ist doch das Rezept, wo sich wahrscheinlich so kann es funktionieren. Viel anders wäre der Match wahrscheinlich, hätte für Aschua nicht können funktionieren. Dann kommt gerade das nächste 5 Powerplay-Goal im Match, ist jetzt auch nicht das Übliche, aber
ja. Aber ich sage jetzt, die Wirkung, die das Ereignis gehabt hat, ist für den Cup eigentlich überragend, oder? Also besser geht es nicht. Und wenn man schaut, du hast vorher Ambri erwähnt, beim Spengler Cup eine riesige Begeisterung ausgelöst. Jetzt Aschua beim Cup. Also es sind nicht Meisterschaftsereignisse, die während der Regular Season für Begeisterung sorgen. Das sind eigentlich sehr wertvolle Turniere in dem Sinn. Eben aus dem Aspekt heraus, dass man mal anderes Publikum erreicht. Während dem Spengler Cup erreichst du ein anderes Publikum. Während dem Cup sowieso sind nicht die üblichen National League Zuschauer, die sich begeistern. So kann man eigentlich Begeisterung für den Sport schüren, oder?
Absolut. Und ich glaube, noch nie ist man im Welschland, in der Romandie so hinter einer Mannschaft gestanden. Oder? Ja. Da haben die Leute in Genf, in Lausanne, in Neuchâtel, was weiß ich wo, haben Daumendruck für Aschua und sicher vielleicht noch der eine oder andere auch in der Deutschschweiz, aber das ist viel, relativ gesehen vernachlässigbar, denke ich, in diesem Zusammenhang. Und der Plausch gehabt, dass eine Mannschaft aus der zweithöchsten Liga den Rekordmeister kann nicht nur schlagen, sondern auseinandernehmen, fast am Schluss mit vom Resultat her gesehen. Oder?
Also da müsste man sich schon Gedanken machen. Da hat man zum Teil bei den National League Clubs schon das Gefühl, oder man ist überzeugt davon, dass der Cup ein bisschen verschnödend. Sie betrachten ihn als Veranstaltung dritter Klasse, nehmen ihn nicht so ernst. Gleichzeitig behaupten sie immer, sie machen alles für das Hockey, um auch die Graswurzeln eben versorgen, in die Provinz rausgehen. Zähne knirschen, machen sie es einmal vielleicht, wenn sie in der ersten Liga spielen müssen. Aber nachher spürt man dann schon, ja, das will man eigentlich nicht so unterstützen. Es ist mehr oder weniger ein bisschen etwas Lästiges.
Also eben, was man dem HC Davos sicher nicht vorwerfen im Finale, dass die Mannschaft nicht hätte wollen, den Kübel gewinnen. Ja. Also, aber das hast du jetzt auch nicht unterstellt.
Nein, das ist nicht um das gegangen. Also, das sind die Mannschaft, die dann in der zweiten Runde sagen, ja, jetzt haben wir unsere Pflicht erfüllt, jetzt können wir uns bequem verabschieden mit einer C-Aufstellung oder so?
Es gibt die Spiele, die für die National League Clubs nicht so attraktiv sind, wenn man im Viertel- oder Achtelfinale antrifft. Ich verstehe, dass dort nicht so dass man das auf die nicht so brennt, aber vielleicht müsste man dort auch mal ein bisschen, wie kann ich das anständig sagen, aufstehen, das Füdli lupfen und sich Ideen entwickeln, wie man diese Match ein bisschen aufpeppen kann und nicht sagen, ja, jetzt sind halt nur 3000 gekommen, jetzt habe ich ein leeres Stadion. ZSC Xerve war jetzt nicht der Bringer gewesen, oder Davos gegen Lugano war jetzt eher nicht so volles Haus gewesen.
Also man nimmt es einfach hin quasi, die Konstellationen, und tut nichts dafür, mehr aus diesen Spielen zu machen, oder? Dass man mal sagt, eine besondere Aktion muss jetzt her, dass man auch mal etwas wagt. Es ist ja ein Turnier, das neben der Meisterschaft läuft. Man macht sich also nicht viel kaputt dort, wenn man mal versucht, auch die Volksfeststimmung zu kreieren, halt mit künstlichen Handgriff und schaut, was passiert. Dann verlieren kann man ja nichts. Aber irgendwo geht es eben schon genau darum, für die National League Clubs dann mal auf die Zähne zu beißen, wenn sie genau vor diesem Spiel stehen und sagen, mal, da machen wir jetzt etwas draus. Und beführen nicht nur die Kritik, indem wir drittklassige Auswahl schicken, oder? Und uns quasi demonstrativ nicht dafür interessieren.
Ja, wir sind uns da dummerweise schon wieder mit dem Punkt sehr einig. Wir hätten da ist ein blöder Tag, wir sind uns einig in den vielen Punkten.
Ja, es ist Dienstag, es ist grau, ja, es ist nass.
Nicht jeder Dienstag so, oder?
Ja. Vielleicht nein. Schon.
Also ich meine, ja, vielleicht schon, ja. Ja, wir sind uns in allen Punkten jetzt zu schnell einig geworden.
Da steht leichtes Nieseln in der Studioanzeige.
Ja gut, ja, dann wird es so sein. Ja.
Ja.
Leichtes Nieseln.
6 Grad, tönt nicht nach Winter. Gut, ich würde sagen, wir Etappe gerne uns zum Endspurt. Und schauen wir, was wir dort noch haben.
Endspurt.
Wir haben beim Endspurt das erste Thema, ist noch ein Super Bowl vom letzten Wochenende. Ein wahnsinniges Spiel gewesen. Sagt man das nicht immer, ein wahnsinniges Spiel gewesen, aber die letzten sind zum Teil langweilig gewesen, früh entschieden. Und da haben wir jetzt wieder mal so einen Klassiker gehabt, wo die eine Mannschaft am Schluss aufholt. Das ist genau die Mannschaft gewesen, wo man gesagt hat, man muss schauen, dass die nicht aufholen müssen, nämlich mit dem unglaublichen Patrick Mahomes.
Ein wunderbarer Spieler. Also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo der Patrick Mahomes mitgespielt hat, wo langweilig war. Ich habe eigentlich... Die Mannschaft ist mir nicht besonders sympathisch gewesen, weil ich dann plötzlich gesehen habe, der Patrick Mahomes, das ist ein Spieler, ein Verführer, ein Football-Verführer, der spielt so toll den Football. Nächste Frage, EHC Wetzikon, wir müssen über EHC Wetzikon reden. Glaub, Qualifikation letzte Runde gegen Pikes. Was kannst du erwarten?
Ein Sieg von Wetzikon muss ich erwarten. Als Fan von EHC Wetzikon, Pikes Oberthurgau, ich habe mir sagen lassen, die muss man schlagen, muss man nicht. Aber man kann sie schlagen, wenn man ganz einen guten Tag hat. Pikes, ich habe mich gefragt, was soll das eigentlich bedeuten? Pikes. Das ist ein Pike ist ein Hecht. Weil die am Bodensee spielen, meinen die wahrscheinlich die Hecht.
Und vielleicht tolle Hechter sind, also Vorsicht, Witzig.
Aber es sind ja Thurgauer, dann noch Oberthurgauer zu haben.
Aber Romanshorn, oder?
Ja, gut. Zürich-Oberland gegen Oberthurgau, ich würde sagen, jetzt Zürich-Oberland triumphiert. Viel Glück, Wetzikon. Strichtanz in der National League. Die Frage ist, ist Bern noch zu retten? Also mit diesen blutleeren Auftritten vom Wochenende, muss ich sagen, in Ambri verloren, klar. Hauchdünn gegen Langnau gewonnen, daheim besteht da noch Hoffnung?
Es besteht Hoffnung für Bern und die Hoffnungen sind in Langnau und Fribourg daheim, wo genau gleich geschlottert wird, obwohl in Langnau viel zu wenig, die haben ja viel weniger zu verlieren als das SCB. Ich war sehr enttäuscht gewesen, wie wenig Zupf die hatten, wie wenig Mut in Bern. Die hätten Bern können packen, wenn die ein
mit einem frecheren Auftritt.
Ja. Ich bin enttäuscht von Langnau.
Und dann hätten wir die Frage nicht mehr stellen müssen. Stimmt.
Dwayne The Rock Johnson.
Genau, das ist die Frage.
Die Frage.
Eine Hysterie ausbrach. Oh, schau mal, The Rock trägt die Onschuhe, die schrecklichen Turnschuhe mit den Käserollen unten dran.
Das ist Zufall gewesen, dass er die im Rahmen vom
Zufall. Ja,
ist
sicher Zufall gewesen. Ja, klar. Nicht, dass er etwas gekriegt hat. Also, und die Leute gehen darauf hin und begeistern sich und schauen nicht mehr her. Also für mich unverständlich. Reden wir schnell über GC. Abschliessend.
Ich will nicht.
GC in der Challenge. Moment, müssen wir GC? Ich habe kein GC. Gehört zurück. Super League.
Ja.
Aber sind nur Zweiter hinter Lausanne. Jetzt vor den Fans den Kopf vom Uli Forte. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das ist das Recht der Fans. Wenn sie finden, das ist der falsche Trainer, haben sie A, vielleicht sogar Recht und B, wenn sie nicht Recht haben, können sie ihre Meinung äußern.
Die Fans sollen ihre Meinung äußern, das ist richtig. Aber muss man auf die hören?
Ja, nein, das muss man nicht. Das ist nicht, man sollte als Clubführung nie so ortsnöch haben, was in der Foren geschrieben wird und gesagt wird. Das müsste sich vielleicht der Marc Lüthi oder so mal zu Herzen nehmen.
Also man muss sagen, es bleibt immer noch Zeit zum Aufholen. Und GC ist ein Club, der sehr turbulente Zeiten hinter sich hat. Empfehlenswert, wahrscheinlich eher nicht schon wieder den Trainer zu wechseln. Auch mit dem Hinblick auf die Auswirkungen auf den Transfermarkt. Der Trainerwechsel werden von den Spielern meistens kritisch beäugt. Darum meine Meinung ist auch, nicht hören, weitermachen mit dem Herrn Forte. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Stefan Roth, Dino Kessler bedanken sich fürs Zuhören. Verfolgen Sie uns auf den üblichen Plattformen. Abonnement sehr erwünscht, Kritik lieber nicht. Und bis nächste Woche. Wiederhören miteinander.